England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Heute einmal wieder ein spannender Gast im Britpod, der viel mit England zu tun hatte und auch noch immer privat hat. War er doch 7 Jahre lang Regierungssprecher von Bundeskanzler Schröder und Chef des Bundespresseamtes in Berlin. Der Staatssekretär AD, wie es so schön heißt, Bela Ander, ehemals auch stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, heute Berater und vieles, vieles mehr.
Ja, lieber Alex, natürlich wäre ich bei diesem Gespräch gerne mit dabei gewesen, aber wie du ja weißt, mich hat letzte Woche Corona erwischt und so musste ich schweren Herzens daheim bleiben. Ich bin aber schon gespannt, was dir Bela Ander aus seiner Englandzeit berichtet hat, denn immerhin ist dieser Mann mit seinem Bundeskanzler seinerzeit einige Male in der Downing Street 10 gewesen, dem offiziellen Regierungssitz des damaligen englischen Premierministers Tony Blair. Es wird also spannend, dieses Gespräch. Los geht's.
Also auf diesen Gast habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil es etwas Besonderes ist, ihn zum Thema England interviewen zu können und zu dürfen. Hier ist er, Bela Ander, seines Zeichens Top-Journalist, ehemaliger Regierungssprecher unter Bundeskanzler Gerhard Schröder, Bild-Chefredakteur und. Ich freue mich, dass du dabei bist, lieber Bela.
Hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein, Alexander.
Ich selber hätte es eigentlich nicht gedacht, dass du jemand bist, der so eng mit England verbunden ist. Wie kommt es denn eigentlich? Das lag ja wohl schon ein bisschen in deinen Kindheitswurzeln begriffen.
Ja, das ist so. Also eigentlich begann es mit den Au-pair-Jahren meiner Mutter, beziehungsweise den Monaten. Sie war in den 50er Jahren als Au-pair-Mädchen in England, was damals was ganz Besonderes war. Irgendwann nur wenige Jahre nach dem Krieg auf einmal in einem neuen europäischen Land zu sein. Aber auch sie hatte ein Faible für England. Warum, hat sie mir eigentlich nicht erzählt, war bei einer Familie dort, hat da auf die Kinder aufgepasst, hat hervorragend Englisch gelernt, konnte es fließend und hat mir immer wieder berichtet von England, von ihrer tollen Zeit dort, von den Menschen. Und wahrscheinlich hat mich das geprägt, ein bisschen unwissentlich. Es war dann auch meine Mutter, mein Vater blieb zu Hause, mit der ich dann zum ersten Mal in London war. Da war ich so 10 oder 11 Jahre alt. Und das war für mich eine unglaublich prägende und tolle Erfahrung.
Auch mal Ausflüge aufs Land, wie man so schön sagt. Alle wollen ja nach Cornwall, nach Devon und so. Hast du sowas auch mitgemacht oder dann erst später?
Ja, das habe ich später gemacht. Ich habe ja dann ein Jahr in England gelebt, war da an der London School of Economics, war auch mit Sprachkursen. Das war ja eine gewisse Zeit sehr en vogue da in Torquay. Das ist ein südenglisches Seebad. Da haben die Beatles Teile von Help gedreht damals, weil es ein bisschen aussieht wie die Côte d'Azur. 7 oder 8 Palmen und ein bisschen Sandstrand ist da.
Die englische Riviera, sagt man ja immer, ne? Wo Agatha Christie auch gelebt hat. Ja.
Und es war wunderbar warm tatsächlich im Sommer, also 5, 6 sonnige Tage. Nein, aber es war eine wunderbare Zeit, da großartig. Und die Countryside habe ich eigentlich lieben gelernt, als ich damals in England studiert habe. Und öfters, weil ich diese Reise so unglaublich toll fand, mit dem Auto gefahren bin, vom Rheinland, wo ich dann meine Eltern besucht habe, über Belgien, glaube ich Holland dann, übergesetzt habe und dann auf der anderen Straßenseite mit meinem
Genau, muss man, geht mir auch immer so, wenn ich von Deutschland rüberfahre, nicht? Und damals war, gab es eigentlich da schon den Tunnel
Nein,
auch noch nicht
noch
in München? Das muss man nur mit der Fähre machen.
Es gab sogar noch
ne?
den Hovercraft, aber da war immer zu schlechtes Wetter und der fuhr dann nicht. Insofern bin ich mit der klassischen Fähre rübergefahren und im Auto. Und dann eben diese unglaublich schöne südenglische Countryside, die sich so leicht wölbt. Und später dann habe ich Schottland lieben gelernt. Also insofern liebe ich die Countryside ebenso.
Also ich meine, wenn man dich so anschaut, viele kennen dich ja noch aus dem Fernsehen, du warst ja nun viele, viele Jahre von 99 bis 2005 als Regierungssprecher dauernd im Fernsehen vertreten, um die Regierung zu erklären im wörtlichen Sinne des Wortes. Du könntest ja auch so ein Herrenhausbesitzer aus England sein oder sowas, so ein Landlord oder sowas. Hätte dich das auch interessiert.
Ja, ich frage mich, was da schiefgelaufen ist. Ja, diese britische Aristokratie hat mich auch unglaublich fasziniert, weil das ist ja bei uns eigentlich mehr so ein Nischen- oder Klatschthema, aber da gibt es ja auch großartige Verästelungen. Und mein erster Chefredakteur, Klaus Jacobi bei Welt am Sonntag, der war ein großer Fan der britischen Aristokratie und ließ mich dann in frühen Jahren, da war ich noch Volontär, irgendein Bild beschriften, wo die gesamte britische Königsfamilie drauf war. Und Gott, das hat ewig gedauert, deswegen hat er mir diese Aufgabe gegeben, um die alle zu identifizieren oder einen richtigen richtig zu schreiben und die richtige Funktion zu geben. Das hat mich immer fasziniert, auch bei Wimbledon, wer da nun ist und der Herzog von Kent und wer übergibt da welchen Pokal.
Bis du sie dann alle mal selber kennengelernt hast, da kommen wir dann noch auf deine politische Rolle zu sprechen, aber erstmal der Journalist und Politikwissenschaftler in dir, der ja dann auch noch in London lange studiert hat auf einer renommierten Universität. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich war in der London School of Economics, eine unglaublich spannende und großartige Zeit für mich. Es gab damals, gibt es immer noch, das Erasmus-Programm, das ist ein europäisches Austauschprogramm.
Stipendiaten sind das, ne?
Stipendiaten, ja. Richtig. Da muss man sich bewerben und der Professor, der bei uns so European Studies machte, der sagte, Mensch, Sie machen das gut, bewerben Sie sich doch mal. Der wollte aber, dass ich nach Sussex gehe, weil da der berühmte europapolitische Arm der Uni war. Da hatte ich aber kein Interesse. Ich wollte an die LSE unbedingt an die London School of Economics. Das hat dann auch geklappt. Jetzt ist ja leider Großbritannien raus aus der EU. Das heißt auch nicht mehr Teil des Erasmus-Programms. Aber diese Zeit war wirklich prägend und großartig. Ja.
Aber was genau hast du dort? Auch Politik studiert oder ja, wirklich Economics?
Ich habe Economics gemacht und International Relations und European Studies. Das war so ein Mix für die verschiedenen Themen. Und das war wirklich faszinierend, weil ich habe den Skeptizismus der Engländer gegenüber Europa da verstanden, auch sehr früh, weil es auch klar war, weil es so ein großes Empire ist, das London zentriert ist, weil es sehr independent ist, weil sie die Magna Carta hatten, die Verfassung und im Grunde du als England-Experte, ich meine, du bist ja auch so ein
Ziel. So ist es. Und du Individualität, ne? Dieses einfach nicht immer sich angleichen wollen überall.
Absolut, und dieses Individuelle hochhalten wollen, das bedeutet im Politischen auch, du willst dir nicht alles vorschreiben lassen von Brüssel, was du zu tun und zu lassen hast. Es war nicht nur eine politische Frage, sondern es war eine ureigene Frage gegen den britischen Kern des Selbstverständnis. Und ich habe es da verstanden, ich habe mich immer geärgert, dass wir das so abgebügelt haben als Sturheit der Amerikaner oder der Sturheit in diesem Fall der Engländer, Margaret Thatcher damals oder wer auch immer dann an der Macht war, weil es eigentlich nicht gerecht war. Und das habe ich da verstanden und gesehen in der Zeit an der LSE.
Hast du es dann später nochmal mit einem anderen Blick gesehen, als du dann in der hohen Politik hautnah dabei warst? Ja,
ich habe es tatsächlich genauso empfunden immer und ich habe es nur intellektuell noch besser verstanden, weil ich natürlich da in den Entscheidungsprozessen zumindest dabei war und zum Teil ja auch beteiligt. Und es gibt einen großen Drang der europapolitischen Experten, die es in jedem Land gibt, außer vielleicht Großbritannien, die Europäische Union enger und enger und enger und enger zusammenzuführen und den Nationalstaat im Grunde mehr oder minder zu dezimieren oder sogar abzuschaffen. Und das war klar. Und nach jeder Krise, wo du dich eigentlich fragen müsstest, wie schaffen wir es, das zu überwinden, waren diese Leute gerade beseelt, Europa noch enger zusammenzubringen, aber sich nicht zu fragen, was gerade zu dieser Krise geführt hat. Am Ende war bei den Engländern es so, dass sie gesagt haben, das wollen wir nicht mehr und sind dann gesamt Großbritannien ausgetreten.
Wobei jetzt wieder eine Stimmung herrscht, wenn du eine Umfrage machen würdest, könnte es womöglich dafür ausgehen, dass sie wieder eintreten. Ja, selbst Farage sagt ja selber, der es initiiert hat, das war sein größter Fehler, nicht?
Also du kannst dich erinnern, all die Heilsversprechen, die gemacht worden sind, davon ist ja wenig eingetreten. Wenn du jetzt nach London fährst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du ankommst am Flughafen, das ist ja wie in Amerika, du fühlst dich wie in einem Vor, wo du erstmal nicht zeigen musst, darf ich...
Berechtigung, dass ich überhaupt rein darf, als Europäer. Ich meine, komischerweise, du warst doch auch lange, glaube ich, Politikchef und so weiter. Kannst du das vielleicht mal erklären? Mit dem Pfund hat ja nie funktioniert, dass die eine Währung angenommen haben wie unsere Währung, die EU. Also das Pfund war ja immer das Pfund und das hat man denen eigentlich immer erlaubt, den Engländern, trotzdem sie Mitglied in der EU waren, dass sie ihr Pfund behalten durften.
Ja.
Wieso?
Ja, weil es klar war, die Abschaffung des Pfundes war ja noch viel mehr als bei uns die Abschaffung der D-Mark. Denn die Europäische Zentralbank, die wir bekommen haben, quasi im Tausch gegen die Aufgabe der D-Mark, die haben die Engländer nicht bekommen. Und das Pfund war so im Grunde Teil, wirklich Nukleus der britischen Identität. Das wollte man nicht aufgeben. Es gab einen Punkt unter John Major, der das Pfund eingebracht hat in das europäische Währungssystem, wo das Pfund dadurch eben eine engere Schwankungsbreite nur noch hat, sehr technisch jetzt, gegenüber den anderen Währungen innerhalb der EU. Und da gibt's die tolle Geschichte, da war natürlich die Murdoch-Presse sehr dagegen. Und John Major rief den damaligen, der immer gesagt hatte, ich mache das nicht, der war ja früher auch Finanzminister und dann wurde er Premierminister, hat dann, als er sich dann umentschieden hat oder auch umgefallen ist, den damaligen Chefredakteur der Sun angerufen und gesagt, Kevin, so war sein Vorname, ne? I'm going to do this and this, eben, ne, bring es rein ins EWS. I hope you're not going to be too hard on me tomorrow. Also ich hoffe, morgen, es war ja noch vor der Zeit des Online-Journalismus, wirst du mit deinen Schlagzeilen in der Sun nicht
zu hart mit,
so hart mit mir sein. Und dann sagte Kevin, das hat dann John Major später selbst erzählt, well, I've got a, let me put it this way, John, die waren per Du, I've got a buckle of shit on my table and tomorrow I'm going to pour it all over you.
Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr übersetzen, mein lieber Schieber.
Das war die offizielle und von vielen geteilte Haltung gegenüber einer stärkeren Integration in die Europäische Union.
Eigentlich müsste ich ja sagen, Herr Staatssekretär außer Dienst, Bela Ander, weil du warst ja als Regierungssprecher erstmal Stellvertreter und dann, also insgesamt warst du, glaube ich, 7 Jahre oder
richtig,
was?
Ja, 7 Jahre.
Und dann noch 5 Jahre selbst und so weiter, der Chef des Bundespresseamtes. Das ist ja schon eine Position, wo man sagt, mein lieber Schieber, wie kommt man dazu? Denn es gab es ja selten, dass jemand von der Bild-Zeitung zum Regierungssprecher geworden ist, wobei unser früherer Kanzler Schröder ja gerne gesagt hat, man braucht ein Bier, man braucht TV und die Bild-Zeitung, um sich zu informieren, oder?
Es war uminterpretiert worden, dass ich ja gesagt, Bild, Bams, Glotze, das waren die Dinge und heute wäre wahrscheinlich Bild.de noch ein so ein Punkt. Nein, aber es war so, Gerd Schröder war mir als politischer, ich war ja früh politischer Journalist, hatte Politik bei Welt am Sonntag, war schon im Alter von 22 Jahren da Leiter des Politikressorts, hab dann aber studiert und dann im Studium dann eben nebenher frei gearbeitet, unter anderem in London an der Fleet Street, was auch eine wirklich prägende Erfahrung war. Und dann zu Bild gegangen, weil mich dieses Medium halt immer fasziniert hat. Ich fand das unglaublich, hatte natürlich meinen Wallraff gelesen, also die großen Enthüllungen, wie es da wirklich zugeht, aber ich wollte es mal selber sehen. Und dann war ich da und ich war in Hamburg, damals war in Hamburg die Zentralredaktion und in Bonn spielte die Musik, die politische Musik und ich war Politikredakteur und ich sah, jeder hatte da, der da irgendwie immer im Blatt stattfand, das musste man, um da sich zu etablieren, du musstest irgendwie mit im Blatt sein, hatte seinen Bereich, sein Ministerium, seinen Politiker und ich hatte eben nur meine zusammengeschriebenen Geschichten da in Hamburg. Und Gerd Schröder war mir aufgefallen, es gab keinen, der sich richtig um den kümmerte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, müssen wir mal eine Geschichte mit dem machen. Bin da hingefahren, habe ihn begleitet durch Niedersachsen. Und es hat sofort getickt zwischen uns. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist eine irre Geschichte. Der Mann ist Ministerpräsident eines großen Flächenlandes. Der kommt von ganz unten. Sohn einer alleinerziehenden Mutter, hatte sich da rausgearbeitet. Zweiter Bildungsweg. Durchgekämpft. Damals waren ja alle in der SPD auch ziemlich gegen ihn. Spricht die Sprache des Volkes, versteht die Sorgen und Nöte der Menschen. Das konnte ich sehen in diesen 2 Tagen und auch spüren. Und dann habe ich eine Biografie über ihn geschrieben und habe dann auf den Klappentext geschrieben, weil ich wirklich davon überzeugt war, Gerd Schröder schickt sich an, erster SPD-Kanzler nach Willy Brandt und Helmut Schmidt zu werden. Und es war 1996, ist rausgekommen, da war Oskar Lafontaine Parteivorsitzender der SPD.
Siehst du, sollte nur noch 3 Jahre dauern, dann bist du recht gehabt hast.
So ist es. Und so ist es dann auch gekommen. Und er hat es nicht vergessen. Und dann hat er mich gefragt, tatsächlich im Sommer 98, ja, wenn das klappt, ne, machen Sie mit. Und da machst du mit.
Ach so, der hat noch vorher gefragt, bevor er wusste, dass es wirklich wird, Bundeskanzler, wollte er von dir schon wissen, ob du seinen Regierungssprecher hast. Das ist natürlich interessant. Oder Stellvertreter.
Genau. Also was war nicht so ganz klar dann, aber nur ob. Und ich habe dann so gesagt, ja, dann haben wir.
Ohne Parteibuch geht das, ja?
Ja, das ging tatsächlich. Ich bin auch erst davon ausgegangen, wie viele andere auch, das würde eine große Koalition werden und war dann ein bisschen überrascht am Wahlabend, als das dann eine rot-grüne Regierungsmehrheit gab und dass sich dann alles in diese Richtung da entwickelte. Hab kurz tatsächlich gezögert, saß da in Bonn am Wahlabend und dachte, Mensch, machst du jetzt das Richtige? Ich hatte parallel das Angebot für die Welt nach Washington zu gehen.
Oh, als Korrespondent da.
Und hab einen guten Freund gefragt und sagte, sag mal, die Möglichkeit, links abbiegen oder rechts abbiegen. Er sagt, sag mal, bist du bekloppt? So eine Möglichkeit bekommst du einmal im Leben und mach das.
Ne? Ja.
Und dann aus diesem Gespräch heraus habe ich dann gesagt, okay, auf jeden Fall.
Wenn man sich das also mal vorstellt, was du da miterlebt hast, die ganzen Gipfel wahrscheinlich mit den amerikanischen Präsidenten und alle hast du kennengelernt in der Zeit zwischen 99 und 2005, bis Gerhard Schröder dann abgewählt wurde, beziehungsweise Misstrauensantrag und so weiter. Also das ist ja dann eine Zeit, wo man sagt, Mensch, was passiert da mit einem? Ja, wir kennen ja alle möglichen Regierungssprecher. Nach dir kam dann Ulrich Wilhelm und so weiter. Aber du hast halt den großen Schröder dann noch miterlebt und bist mit ihm unter anderem auch nach England gekommen. Warst du also in Downing Street auch schon?
Ja, ich war in Downing Street. Faszinierend für mich, also als England-Fan dann auch da reinzukommen. Und du bist natürlich auf der einen Seite beeindruckt, weil dieses Gebäude, das du ja nur von außen kennst.
Mit dieser schwarzen Tür halt.
Mit dieser schwarzen Tür, mit den schwarzen Kacheln draußen. Wusstest du übrigens, die schwarzen Bricks, die sind in Wirklichkeit gar nicht schwarz gewesen, sondern die waren gelb. Ach. Und sind nur in der Zeit des Smogs, als England da vor vielen Jahren eben so diese Smog-Plage hatte, durch den Umweltverschmutzung sind die schwarz geworden.
Ist nicht wahr.
Und dann hat man sie als Reminiszenz an diese Zeit, als das ganze Ding renoviert wurde, später schwarz gemacht.
Ach so, ist das das, was wir immer sehen im Fernsehen, wo da steht der jeweilige Prime Minister und dann weiß man jetzt, das kommt aus der Smogzeit. Schau mal, haben wir schon mal einen Punkt hier, den man nie wissen würde vorher. Aber wie sieht's denn hinter dieser Tür aus, wenn man da reingeht? Ist das beachtlich oder wie? Oder?
Das ist, erstmal wirkt das, ich meine, du hast es ja erwähnt, ich war auch, ohne jetzt zu brag, wäre auch sehr unenglisch, aber ich war natürlich im Weißen Haus, ich war in der großen Halle des Volkes in China, ich war im Kreml und so. Und im Vergleich dazu, auch zum Kanzleramt in Berlin, ist das schon ein sehr bescheidener Eingang. Das ist eine Gründung in der Historie.
Wir kennen es ja nur aus The Crown oder sowas, ja.
Ja, und es gibt tatsächlich diesen schwarz-weißen Kachel, gefliesten Kachelboden im Vorflur. Da geht man da rein, der ist relativ klein. Wie auch das ganze Gebäude relativ, obwohl das angeblich 100 Zimmer hat, alles drumherum. Aber wirkt relativ wie so ein, also in Hampstead in Nord-London hast du Häuser, die
wirklich... So ein Herrenhaus, so ein besseres Herrenhaus, oder? Also schon.
Da gibt es in Kensington schönere Herrenhäuser, oder?
Oh, wow.
Und dann gehst du rein und aber natürlich die Historie, der da ist, also die ganz im Kabinettssaal.
Riecht noch nach Churchill, oder?
Ja, da gibt's du gehst rein in dem zweiten, da gibt es den richtigen Flur, steht dann rechts ein brauner Ledersessel und das war Churchills Ledersessel. Und du siehst, haben die mir angezeigt, angeblich, das sind so Einkerbungen in den Lehnen. Und angeblich, wenn Churchill da drin saß und schlecht gelaunt war oder angespannt, dann hat er mit seinen Fingernägeln
die Kerben noch von seinem Ärger, ja.
Keiner setzt sich da rein, nicht?
Ja, Wahnsinn.
Also das siehst du da alles. Und dann gingen wir dann auch so eine Treppe hoch und da hängen links dann auch sehr bescheiden, jetzt keine Ölgemälde, aber alle Premierminister vor dem jeweiligen, der da im Amt ist, bei uns war es Tony Blair. Und der letzte war dann John Major, aber Margaret Thatcher, natürlich Churchill, von dem ein Teil überall ist, da in diesem Kabinettsraum, wo sich dann auch regelmäßig eben diese Minister...
Mit der Uhr dann da am Kamin, oder? Wo dann die grünen Stühle oder die braunen...
Braune Stühle,
an dem riesen Tisch.
Dann stand ein riesen Tisch und ein Stuhl stand so quer, so halb quer. Und so, hat einer nicht aufgeräumt oder so. Der Hader mich da rumführte, sah meinen Blick und sagte, nein, wissen Sie, ich weiß, was Sie denken, das ist der Stuhl des Premiers. Der war jetzt auch nicht höher als andere, was ja bis Helmut Kohl, also bis Gerhard Schröder die Praxis war bei uns. Dann war der Kanzlerstuhl ja immer ein bisschen...
Ehrlich? Der Kanzlerstuhl ist immer höher?
Gerhard Schröder ist dann abgeschafft mit dem Umzug nach Berlin. Aber der stand dann so ein bisschen quer versetzt und das ist dann eben der Stuhl des Premiers und das war toll. Und dann hatte Gerd Schröder dann sein One-on-One, wie es heißt, Gespräch mit Tony Blair und wir haben uns dann...
Da bist du aber dabei als Regierungssprecher bei sowas, ne?
Wir hatten damals einen sehr, sehr... ich war auch bei einem Gespräch mit Tony Blair dabei, in Davos zum Beispiel, gab es ein Treffen, also bei dem Wirtschaftsgipfel und auch nochmal später in London. Bei dem ersten Besuch in Downing Street war ich bei dem Gespräch nicht dabei. Wir hatten damals einen sehr, sehr ehrgeizigen außen- und sicherheitspolitischen Berater, der eigentlich versucht hat, diese Gespräche, wenn es irgendwie ging, mit sich selbst zu machen. Normalerweise ist dann immer der wirtschaftspolitische Berater, der europapolitische Berater und der Regierungssprecher dabei. Ich habe gesagt, soll es sein, um zu erfahren, was da ist. Und dann aber nachher ging es weiter. Es gibt dann auch einen Garten, der ist ja famous geworden durch Gartenparty, der aber auch relativ bescheiden
ist. Ne?
Und dann ist es eine Brick Wall, also so eine gemauerte Wandziegel.
Ziegel.
Eine Ziegelmauer da auch. Und
dann geht es doch in die Privaträume von dort aus. Also die können quasi über ein paar Treppen dann in ihr privates Haus, diese Premierminister.
Blair war das Besondere, der hatte ja eine große Familie, drei Kinder und brauchte mehr Platz. Und hat dann das nebenliegende Haus, Nummer 11, das eigentlich dem Chancellor of the Exchequer, also dem Finanzminister zusteht, auch noch in Beschlag genommen. Der damalige Finanzminister Gordon Brown sucht dann in die Nummer 12 und Tony Blair hatte dann beides.
Wie bereitet man sich da als Regierungssprecher vor?
Es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis du das durchdringst, was bereitest du vor. Am Anfang habe ich natürlich, wenn es in fremde Länder ging, habe ich mich wirklich vorbereitet und versucht, über Länderkunde irgendwas zu machen. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, das ist jetzt hier überhaupt nicht gefragt. Ist schön, wenn du Smalltalk machen kannst, aber das erwartet keiner von dir. Und es gibt eine schöne Geschichte.
Erzähl.
Ich war in einem arabischen Land, sagen wir es so.
Ja.
Und wir sind da hingefahren und das war gerade die Zeit.
Du und der Bundeskanzler.
Bundeskanzler und eine relativ große Delegation, die da waren. Da waren auch Wirtschaftsleute dabei, relativ viel. Das waren so arabische Länder, 7 verschiedene Länder, Oman, Abu Dhabi eben, Dubai, also die Emirate, Bahrain und Saudi-Arabien. Einige andere mehr. Naja, und in einem dieser Länder, es war gerade die Zeit des großen Konfliktes, auch damals schon wieder eine islamische Welt, andere Welt, christliche Welt. Und ich hatte mich wirklich darauf vorbereitet und gedacht, naja, wenn ich jetzt mit diesen Würdenträgern zusammenkomme, dann wird das Gespräch sicherlich darum gehen. Und dann saßen wir da an einem dieser Tage und da war ein offizielles Essen. Ich saß neben einem der ausgesuchten Thronfolger, ist es dann nicht geworden, aber war eine Rangfolge eigentlich ziemlich weit vorne. Und dachte, jetzt geht's hier los. Und dann sagte ich, und wir machen die große Diskussion. Und er beugte sich so zumindest rüber und sagte, what car do you drive?
No. Das ist ja nicht zu fassen.
Und so war dann auch das weitere Gespräch. Wir haben uns dann bestens ausgetauscht. Erfuhr natürlich die tollsten Modelle, die man sich mir überhaupt vorstellen kann.
Lass uns doch mal Mäuschen spielen, wenn wir schon bei England sind. Wenn du jetzt mit dem Kanzler und seiner Delegation als Regierungssprecher in Großbritannien warst, wird man da erstmal von der Maschine mit Rolls-Royce abgeholt? Oder was fahren denn die da für Autos? Oder wie ist denn eure Kolonne bis zur Downing Street nochmal?
Du fährst nicht Rolls-Royce, sondern du fährst mit Autos, die normalerweise dann auch die Botschaft besorgt und dann eben bereitstellt. Das sind in der Regel deutsche Fabrikate.
Ah.
Audis mal, auch Mercedes oder BMW.
Also sag mal, noch nicht mal ein Jaguar oder so?
Nein, nein, das ist dann wirklich deutsch, weil die Deutsche, schon. Das wird ja organisiert dann eben von der deutschen Botschaft. Da gibt es ja auch Verträge und da gibt es auch gute Beziehungen und die regeln sowas dann auch. Das kann sein, dass du in einigen Ländern mal mit anderen Autos, ich erinnere mich, wir waren in Albanien, da sind wir mit einem Mercedes 600er, das war der von dem damaligen Staatschef, also früheren Staatschef Tito, warum der in einem kommunistischen Land ein Mercedes 600, das war so ein Schiff, den auch Adenauer fuhr, dann vorher abgeholt worden. Das ist aber eher die Ausnahme. Du fährst also mit den gängigen deutschen Fabrikaten, die natürlich besonders sicherheitsgeschützt sind.
Ist denn so einer wie Tony Blair als damaliger sehr beliebter Premierminister auch einer, der dann dich zuerst begrüßt mal und irgendwie einen kleinen Smalltalk macht? Kommt man an den ran, wenn der Chef, der Kanzler mit dem spricht oder wie läuft sowas?
Ja, Tony Blair war so. Tony Blair hatte für mich eine, ich weiß, der ist im Nachhinein ja ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung abgestürzt, aber hatte auf mich eine unglaublich positive Ausstrahlung, war sehr zugänglich oder wirkte so bei Politikern, das muss man ja sagen, weiß das nie, aber er wirkte unglaublich zugänglich, unglaublich wahr. Der hat gesagt, hallo und nice to meet you und natürlich mehr, dann hatte ich auch einbezogen in die Diskussion dann auch, aber natürlich gilt der Fokus dann seinem Counterpart vor allen Dingen, aber du kannst es ja so machen und kannst dann in die Runde gucken und versuchen dann auch mit allen Anwesenden quasi zu kommunizieren. Das hat er gemacht, er war ein großer Meister.
Habt ihr nicht einen Gipfel in Glen Eagles gehabt zusammen irgendwie in Großbritannien,
ja,
also war, Schottland?
Das war ein bemerkenswerter Gipfel aus verschiedenen Gründen. Wir waren in Glen Eagles in einem Golf Resort, einem großartigen Hotel, dort wirklich so viktorianisch, wie du es vorstellst, mit Holzveranda und also so großartig aus. Ausgesucht wirklich. Und das war so besonders, weil es auf der einen Seite war es ein G8-Gipfel, also wo die damals tatsächlich noch mit Russland, man kann sich das kaum noch vorstellen, aber es war so, 8 größten Wirtschaftsnationen oder der Welt waren. Und es war ein G20-Gipfel, auch noch vorgeschaltet, wo dann Länder wie Indien, Brasilien dabei waren. Und was das Besondere ist an diesen Gipfeln, in diesem sogenannten G-Format, ist, dass die damals sehr, sehr reduziert waren, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Sonst hast du so Konferenz wie Klimakonferenz jetzt in Dubai, wo Tausende von Menschen rum sind. Und das war wirklich, wirklich reduziert. Das heißt, du gingst da durch die Gänge, dann kommt der UN-Generalsekretär, dann kommt der Präsident Chinas, dann als nächstes, was eben G20
war.
Und der von Brasilien auf einmal dir entgegen. Und weil es auch relativ eng war.
Ja. Nicht? Ja, und die ganze Sicherheit, die waren dann auch reduziert. Und
mittendrin war Bono noch.
Nee, unglaublich.
Der seine Armutsbekämpfungspolitik da gepatscht hat, ja.
Aber es soll eine tolle Geschichte geben, dass du da irgendwas miterlebt oder mitinitiiert hast, weil Schröder und Tony Blair sollen sehr große Tennisfreaks gewesen sein und sollen irgendwann mal versucht haben, miteinander Tennis zu spielen während dieses Gipfels.
Ja, das war, glaube ich, nicht in Glen Eagles,
ach so,
sondern das war in Amerika, in South Sea, in Carolina.
South Sea, ja.
South Sea,
okay.
Carolina. Und da war tatsächlich, da waren die beiden auch, das war ein Jahr zuvor, Und Schröder und Blair, das gab ja eine lange politische Freundschaft auch. Es gab das berühmte Schröder-Blair-Papier. Beide wollten den Sozialstaat reformieren, haben es auch gemacht, auch gegen viel Kritik. Und es gab aber auch so ein Challenge zwischen beiden. Wer ist jetzt der bessere, populäre? Und das setzte sich dann fort im Tennis. Und dann haben sie zu frühester Morgenstunde dann irgendwann morgens um 6 oder so, gut, durch die Zeitverschiebung waren beide sowieso wach, dann auch dann bei Schwülwarmer, war damals schon sehr heiß, Luft an den Tennisschläger geschwungen. Wie es ausgegangen ist, weiß ich
auch nicht. Aber das sind ja dolle Geschichten. Wenn wir trotzdem nochmal in England bleiben, hast du denn auch dadurch als Regierungssprecher irgendwie mal einen Zutritt in Buckingham Palace zur Queen gehabt und zu Prinz Philipp? Wie war das?
Ich war nicht im Buckingham Palace, aber ich war tatsächlich beim Gespräch dabei. Die Queen hat ja auch Deutschland besucht und dann kam sie nach Berlin ins Kanzleramt, begleitet von ihrem damaligen Außenminister, also die politische Funktion auch haben. Und ich war bei diesem Gespräch dabei, war sehr überrascht, weil ich hatte ja diese ganzen Geschichten gelesen, auch die Queen gibt nicht die Hand und vor allen Dingen gib du nicht, nicht?
Ja, ja, nicht als Erster jemals, ne? Und sie anquatschen.
Oder gar nichts und da war dann so ein bisschen, obwohl das schon, da war ich schon ein paar Jahre im Amt und ich hatte schon einige erlebt, natürlich einige Situationen dieser Art, aber da war ich schon aufgeregt, nicht? Und ich habe dann tatsächlich auch
sie kennengelernt. Was hast denn du für einen Eindruck von ihr gehabt?
Sie war die Handschuhe.
Schon, oder?
Mit einem weißen Handschuh.
Okay.
Und da war ich ganz perplex. Und das war natürlich für mich, auch das war ein besonderer Moment. Was hatte ich für einen Eindruck? Ich hatte den Eindruck, das war eine unglaublich witzige, sehr gebildete, sehr aufmerksam, starke Dame, die natürlich auch einen ganz wunderbaren Ehemann hatte.
Schon. Also der hat ja einen sarkastischen Humor. Hast du da auch mal irgendwas erlebt bei ihm?
Ja, das habe ich erlebt. Aber das würde vielleicht dann auch unser Gespräch
etwas sprengen, ja. Gott hab ihn selig, ja. Du hast ja damals auch eine kritische Situation miterlebt. Deutschland wollte nicht am Irakkrieg teilnehmen. Ja. Und da gab es ja auch Gespräche dann mit England und mit Tony Blair und so weiter. Das sind ja auch hochbrisante Dinge gewesen, die du da wohl politisch erlebt hast.
Ja, Alexander, das war wirklich so und es war hochbrisant, weil es war ja eine große Aufregung damals. Es war so, dass dieser Irakkrieg begann, der von Amerika gefordert wurde von seinen Verbündeten. Die Briten haben gesagt, ja, wir machen da mit. Gerhard Schröder hat gesagt, nein, das mache ich nicht, weil mir die Gründe nicht ersichtlich sind. Das hat sich ja im Nachhinein auch herausgestellt, dass die Gründe, die Amerika damals vorgebracht hat, zumindest nicht stimmen. Mhm. Aber es war für Deutschland sehr, sehr wichtig, natürlich die Brücken zu erhalten, auch zu Amerika. Und eine wesentliche Brückenfunktion, wenn man so nennen kann, war natürlich Tony Blair, der als engster Verbündeter gilt und war. Mhm. Und deswegen hat der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder halt immer darauf geachtet, auch ein enges Verhältnis zu behalten. Auch in der Zeit, als beide Länder so auseinander waren, was das Engagement im Irak anging. Und wir sind dann häufiger nach Großbritannien geflogen. In London haben verschiedene Gespräche geführt. Es gab dieses Gespräch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, auch sehr intensiv. Und das war tatsächlich ein Kernelement auch der damaligen.
Und wenn man jetzt Regierungssprecher ist und dann der Weltpresse die Haltung der deutschen Bundesregierung kommunizieren muss, die sagt, wir nehmen nicht teil am Irakkrieg, das ist ja auch nicht ganz easy, denke ich mal.
Das war sehr schwer, du hast völlig recht, das war sehr schwer, weil damals war ja noch nicht erkennbar, dass die Argumente, die damals der damalige Außenminister Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat vorgebracht hat, alle nicht stimmten. Er selber war ja derjenige, der am enttäuscht, dass im Nachhinein
so der sagen muss, es war alles falsch.
Die haben mich hier alle in das Licht geführt. Also es war ja so, dass viele auch in den Medien glaubten, wir würden die Axt anlegen an das deutsch-amerikanische Verhältnis, wenn wir jetzt nicht mit Truppen und Panzern in den Irak gehen. Das Gegenteil war der Fall. Also es war schon eine richtige Politik, die sich auch im Nachhinein als richtig herausgestellt hat. Aber das war sehr schwer. Das kann man sich auch nicht vorstellen, den Druck, unter denen dann eine Bundesregierung oder auch
ein Regierungssprecher stand, der das kommunizieren musste. Aber hast du miterlebt dann, ich meine, du warst ja dann im Weißen Haus auch und so, war dann der George Bush sauer auf Deutschland oder wie? Oder auf dem Schröder?
Es gab
oder?
Das erste Treffen dann am Rande eines NATO-Gipfels, dann das erste Wiedersehen tatsächlich am Rande der, ich glaube, es war in der Türkei, in Istanbul, aber auf jeden Fall war es NATO-Gipfel dann, wo die beiden zum ersten Mal zusammenkamen. Und natürlich war die Situation angespannt und die ganze Weltpresse guckte da drauf, wie begegnen die sich, geben die sich jetzt die Hand oder nicht? Und beide waren aber Profis. Und das Witzige war, die mochten sich auch persönlich. Ja, weil sie beide waren so ein bisschen vom gleichen Stand. Ja.
So leicht hemdsärmlich, ne?
Hemdsärmlich, genau. Der hatte
der Texaner und der Hannoveraner, genau.
Die kamen eigentlich persönlich unglaublich gut zusammen. Klar, waren nur in dieser Frage völlig auseinander. Und dann haben sie sich dann vor den Kameras, weil sie ja nicht wussten, also ohne geht's ja auch nicht, die Hand gegeben. Aber es blieb natürlich da eine gewisse Gap. Dann mhm.
Aber jetzt, wenn ich schon mal jemanden mit erster Quelle Hand hier als Regierungssprecher AD hier habe in diesem Britpod, das waren wir natürlich in Großbritannien bei Tony Blair, bei amerikanischen Präsidenten haben wir gerade gesprochen, ist ja alles nicht so weit weg im angloamerikanischen Raum oder englischen Raum. Wie war dein erster Besuch im Weißen Haus? Wie hast du das wahrgenommen? Das ist ja schon Wahnsinn, wenn man zum ersten Mal nicht nur als Gast vor dem Zaun steht und schaut und Fotos macht, sondern mal ins Innerste der größten Machtzentrale der Welt reinkommt. Wie hast du das erlebt?
Ja, weißt du, und während du mich fragst, Alexander, kommen so Bilder im Kopf wieder hoch, nicht? Und das sind Dinge, die sind natürlich nicht nur hochpolitisch, sondern es sind auch Bilder, die dich auch prägen. Ja. Also ich beginne, du hast gefragt nach den Wagen, wie wirst du abgeholt? Das war die längste Wagenkolonne, die ich je erlebt habe, die uns da auf dem Flughafen in Washington erwartete. Mitten in der Nacht landeten wir und fliegst du meistens bis zum Regierungsflieger. Ja. Dann kamen wir auch an, landeten da an so einem abgetrennten Teil des Rollfelds und es waren, ich weiß nicht, wie viele Wagen, zig Wagen es waren, die erwarten. Und dann rollten wir in die Stadt über scheinbar gesperrte Straßen, alle mit Blaulicht, dann eben da rein. Also jedes Auto hatte Blaulicht und du kennst Wahnsinn. Diese amerikanischen
ja. The Blaulicht. Beast dann auch noch, ja.
Ja, das hatten wir nicht. Aber wir hatten trotzdem auch
Die Kolonne. Mit Motorrädern und so.
Und dann fuhren wir rein und wir hatten als Besonderes, das war sogar noch Bill Clinton, als besondere Ehrung durften wir übernachten im sogenannten Blair-Haus. Ah, hatte nichts zu tun mit Tony Blair.
Das Gästehaus.
Das offizielle Gästehaus.
Genau. Wo der Präsident immer abwarten muss, die Wahl, glaube ich, auch.
Ja, richtig. Ne? Genau, da muss der Präsident die Wahl abwarten, bevor dann eben darüber kann. So im Blair-Haus, das musst du dir vorstellen, ist relativ nah am Weißen Haus. Und das ist eingerichtet wie so ein Südstaaten.
Vom Winde verweht. Vom Winde genau.
Verweht. Ja. Mit entsprechenden Betten auch, mit Kiebeln.
Und da hast du geschlafen dann? Und der Kanzler auch?
Ja, genau. Ach so. Dann haben wir da geschlafen, haben lange noch zusammengesessen und besprochen in folgenden.
Und da habt ihr noch Bill Clinton als Präsident
das
kennengelernt?
Das war Bill Clinton, genau.
So, also, und so kommt man dann am nächsten Tag ins Weiße Haus rein?
Da kommst du dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind sogar zu Fuß gegangen, weil es dann war.
Ja, ist ja gegenüber quasi, ja.
Und dann gehst du natürlich, bist du schon sicherheitsgeklebt, hast überall natürlich immer Sicherheitsleute, amerikanische Sicherheitsleute auch dabei, egal wo du dich bewegst, ist in anderen Ländern auch nicht so, aber da schon. Und dann sind wir darüber und dann mussten wir so eine kurze Zeit in seinem Holding Room warten, aber auch nicht lange und dann gehst du an die Tür auf und dann stehst du auf einmal mittendrin im Oval Office.
Das offizielle Oval Office, auch noch von Bill Clinton. Ich muss ja ein bisschen lachen, aber das wollen wir nicht sehr ausschmücken.
Ja, das ist. Wir haben alle unsere Erinnerungen.
Ist da die Gigantomanie der Größe wirklich auch so, wie man sich es in Amerika vorstellt? Oder ist das, weil es ja ein altes Haus noch unter George Washington und so weiter und Jefferson, ist das jetzt auch was Kleineres?
Auch das wirkt, es gibt natürlich das Executive Building, neben alles riesig groß ist, aber auch das wirkt erstmal überraschend, weil du kommst auch durch eine Art Seiteneingang rein und dann bist du auf einmal da aber mittendrin und du denkst jetzt, wo ist hier die Auffahrt, wo ist die Rampe?
Genau, die Gigantomanie.
Die ist gar nicht da, aber natürlich, weil du alles natürlich über Filme und Aufnahmen und Historie kennst, hat es eine ganz besondere Wirkung auf jeden und du stehst halt auch so unmittelbar da drin, du kannst dich gar nicht vorbereiten, weil das Vordere ist sowieso ein kleines Büro oder mit dem Flur und dann zack, geht die Tür auf und du bist im Oval Office und dann guckst du erstmal rum, nicht? Und dann siehst du dann diese Stühle und die Bilder. Und durch den Schreibtisch auch, den sich jeder Präsident aussuchen kann.
Ach, das ist nicht immer der gleiche wie bei Kennedy mit dem Schaukelstuhl, sondern
ich glaube, Clinton hatte den Kennedy-Schreibtisch, tatsächlich. Und das guckst du dir erstmal an, weil du denkst ja, Mensch, und dann kommen die Journalisten rein, werden reingelassen, unglaubliche Schreierei, an die amerikanischen Journalisten fragen.
Wirklich? Das trauen
alles
die sich?
Alles nicht zum Thema, nicht alles, was die berührt. Und dann werden sie dann relativ unsanft rausgebracht und dann...
Ist es denn auch die Aufgabe eines Regierungssprechers, dem Kanzler in den Mund zu legen, was er bei so einer Pressekonferenz dann sagt, wenn jetzt die stattgefunden hat mit dem amerikanischen Präsidenten oder mit Tony Blair oder so? Sagst du dann, also lieber Herr Schröder oder seid ihr bei du, erwähn mal das nicht oder das schon? Wie läuft sowas?
Ja, auch natürlich. Also es gibt natürlich ein vorbereitetes Statement, das wird mit dir dann als Regierungssprecher, aber vor allem von außenpolitischen Beratern vorher erarbeitet, wo du denkst, okay, das ist wichtig. Dann ist das Gespräch, dann guckst du dann nochmal rüber. Du bringst vor allen Dingen Aktuelles rein, sagst, es läuft gerade diese Diskussion, sagst, welche Fragen möglicherweise, die sind ja nicht abgestimmt, zu erwarten sind. Und bereitest ihn dann so auf diese Art und Weise vor und versucht auch eben natürlich rüberzubringen, was jetzt das Beste ist.
Wie anstrengend muss man sich jetzt so eine Zeit vorstellen, wenn man 7 Jahre lang oder mehr Regierungssprecher ist? Das very exhausting oder sagt man, hey, das war eine tolle Zeit, würde ich gerne wieder machen?
Das ist eine tolle Zeit, aber alles hat seine Zeit. Also das war gut, die Zeit. Du siehst es an amerikanischen Regierungssprecherinnen und Sprechern, die vielleicht noch mehr Pressure haben, aber die bleiben in der Regel 1-2 Jahre, machen dann was anderes, weil der Druck halt so enorm ist. Und das ist in Deutschland ähnlich. Auch in unsere Zeit war mit Agenda 2010.
Ja, die hast du ja auch noch mit vorbereitet, die Agenda 2010, die berühmte. Ja, mit
Irak-Krieg. Ja. Du hast es erwähnt, natürlich besonders intensiv. Und dann bist du schon so, dass du sagst, okay, Dankeschön. Aber auch das braucht natürlich eine Zeit, bis du erstmal dich umgestellt hast, weil dein ganzer Metabolismus, dein ganzer Körper funktioniert natürlich nach der Taktung, die du diese 7 Jahre hattest.
Nicht? Wenn man verheiratet ist als Regierungssprecher, kann man sowas überhaupt durchziehen, weil du bist ja dann irgendwann mit dem Bundeskanzler in Anführungszeichen verheiratet, du bist ja nur noch unterwegs. Wie kann man dann Familienleben führen
eigentlich? Ja, das ging dann auch in die Brüche tatsächlich, aber vielleicht lag es nicht nur daran und ich will da gar nicht dem Amt oder dem Job die Schuld zugeben, aber es ist natürlich schwer, weil du musst ständig erreichbar sein, du kannst nicht sagen, das macht jetzt mal mein Stellvertreter, meine Stellvertreterin, oder ich nehme mich jetzt mal raus, was du in allen anderen Jobs mal kannst, wenigstens 5 Tage. Und sonst geht's halt nicht, das musst du wissen. Und es kommt dazu, alles, was du tust, ist öffentlich. Wenn du fluchst oder so, oder wenn du in der Sauna bist und du hast mal nicht die Badelatschen an, nicht, kann es sein, dass irgendjemand sich darüber aufregt. Ja. Du bist halt eine öffentliche Person und du musst damit umgehen. Und das gilt dann auch für die Familie. Nicht? Die Kinder werden besonders beäugt, natürlich auch.
Werden die dann auch geschützt? Hat man dann auch Bodyguards als Regierungssprecher?
Das hast du nicht, aber du hast ein gewisses Maß an Sicherheit, das sich da umgibt. Ja.
Okay. So. Bist du denn nach deiner Zeit als Regierungssprecher erstmal in ein tiefes Loch gefallen, als 2005 hieß der einstweilige Ruhestand? Oder was macht man da?
Ja, es war kein Loch nach dem Motto, was mache ich jetzt? Aber es war ein Loch, es war ein physisches Umstellen. Irgendwann, du hast natürlich auch weniger Anrufe und dergleichen. Irgendwann dachte ich, mein Handy sei kaputt. Da habe ich mich selbst angerufen, um
zu testen, ob es noch geht.
Jetzt riefst du keiner an. Das war so in der Zeit. Und das musst du erstmal klar kriegen. Du weißt natürlich, dass die Aufmerksamkeit, die dir zuteil wird, dem Amt geschuldet ist und nicht der Person. Aber je länger es geht, desto mehr vermischen sich diese Dinge. Ja. Und du denkst, ein bisschen bin ich es vielleicht doch, nicht? Das Erwachen ist dann umso klarer, umso schöner ist, wenn du dann nach einer gewissen Zeit der Selbstfindung, nennen wir es ruhig so, dann dahin kommst, dich neu zu erfinden und neue Dinge zu machen und merkst, hey, eine Freundin, die ich damals hatte, habe ich immer noch und die sehen mich eben immer noch, obwohl ich dieses Amt nicht mehr habe.
Aber ist das aus dem Auge, aus dem Sinn? Ist man oder in deinem Fall auch mit dem Bundeskanzler per Du, darf man das sein als Regierungssprecher?
Ja,
oder schon? Also
bist du
hast dann Gerhard zu ihm gesagt und er sagt zu dir Bela oder wie? Ja. Und als er weg war und du weg war, hat man sich dann trotzdem noch treffen können oder ist dann schlagartig alles zu Ende?
Ja, dann ändert sich natürlich. Also jeder guckt erstmal, wo er bleibt tatsächlich nicht und schaut mal, dann ändert sich natürlich. Du bist nicht mehr täglich im Austausch. Das Verhältnis ändert sich. Und bei vielen tatsächlich geht das Verhältnis dann kaputt, weil ich weiß nicht warum, ich habe das bemerkt bei Helmut Schmidt und Klaus Bölling, war ja auch sein Regierungssprecher, da fand ich immer das Verhältnis sehr angespannt, das war es bei uns nicht. Und Gerd Schröder und ich haben uns weiterhin gut verstanden. Wir hatten ja auch sogar einen Podcast miteinander.
Ja, was ja durch den Ukraine-Krieg wahrscheinlich nicht ganz einfach war. Des
Ukraine-Kriegs, so war das halt. Ja.
Ja, ist der jetzt für dich auch eine Persona non grata oder dürft ihr euch noch sprechen?
Nein,
oder
natürlich nicht. In der allgemeinen Verfemung seiner Person. Ich weiß, was er mit Deutschland geleistet hat. Ich weiß, was er mit der Agenda 2010 geschaffen hat. Wohlstand für die 15 Jahre nach ihm dann auch. Und das waren natürlich mega wichtige Wirtschaftsreformen, die Deutschland unglaublich geholfen hat. Dafür braucht es viel Mut und den hatte.
Ich meine, du hast ja dann eine weitere tolle Karriere als Berater gemacht und so weiter. Hast ja da die wirklich tollen Connections noch weltweit. Wie ist das aber, wenn man jetzt mal nach so einer Zeit als Regierungssprecher, und du darfst dich ja immer noch Staatssekretär AD auch auf ein Kärtchen nennen, wenn man jetzt zum Beispiel nach England einreist, hat man da irgendwelche Vorteile oder musst du dich jetzt in die gleiche Reihe stellen wie alle oder hat man wenigstens noch ein bisschen politischen Status oder Bekanntheit, wo die sagen, aha, nee, der darf im Seitenangang durch oder
sowas? Also, Seitenangang nicht, aber dein Status und deine Connections, die hast du natürlich weiterhin. Und es liegt natürlich an dir. Pflegst du sie weiter oder sagst du, interessiert mich alles nicht mehr und ich bleib jetzt zu Hause und da sitzen und kümmere mich um nichts mehr. Aber wenn du sie pflegst und wenn du das machst, und das mache ich, dann hast du auch weiterhin Zugänge und dein Wissen, und das ist das Schöne, altert nicht, sondern die Mechanismen bleiben im Kern die gleichen. Und insofern hast du einen großen Wissensschatz, den du natürlich auch anbringen kannst, auch in der Beratung.
Was ja interessant ist und so englisch an dir ist, du interessierst dich wahnsinnig für Pferde, du reitest, du hast mit deiner Frau, glaube ich, auch so eine Art Gestüt oder sowas. Also das ist schon ein paar Pferde, ja?
Ein Gestüt ist
so. Also durch England reiten wäre ja auch mal was, oder hast du das öfter schon gemacht?
Ja, ich habe tatsächlich mal gemacht, als ich dann in der London School of Economics war, gab es von der Uni organisiert Reitkurse, Reitstunden und es war wunderbar, es war im Nordosten, glaube ich, von London und ich bin dann freitags dort immer hingefahren und bin dann geritten, auch ausgeritten, das war traumhaft.
Ich bedanke mich, bevor es jetzt hier unruhig wird, an unserem Gesprächsort ganz herzlich für diese hochinteressanten Einblicke. Das war Bela Ander und ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit, auch wenn du nach England fährst. Wo gehst du immer gerne hin? In London dann? Oder wo
hast ich
du
liebe London.
Ja,
ich
schon.
Liebe Südengland.
Okay, dann werden wir uns dort vielleicht mal sehen. Danke, Bela Ander. Alles Gute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.